Namen Gottes, des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Schön, dass Sie heute Morgen da sind und der Einladung zum Sonntagsgottesdienst gefolgt sind. Dann können wir gemeinsam feiern und Gott loben. Eine Einladung ist auch der Wochenspruch für die kommende Woche. Der steht im 1. Petrusbrief, Kapitel 5, Vers 7 und heißt: All eure Sorge werfet auf ihn, denn er sorgt für euch. Was für ein toller Wochenspruch, war meine erste Reaktion. Und dann kam aber auch sofort: Sorgen kenne ich. Aber wie gehe ich damit um? Tue ich das? Werfe ich meine Sorgen auf Gott? Manage ich meine Sorgen nicht viel lieber selber? Ursprünglich ist dieser Vers der Gemeinde gegründet worden, die in der Verfolgung stand, wo es also häufig auch schon um Leben und Tod ging. Es ist eine Ermutigung gewesen, die im Petrusbrief steht. Aber diese Ermutigung, denke ich, gilt auch für uns und für unsere Sorgen. Gott will für uns sorgen. In der Elberfelder Rede heißt es sogar: Er ist besorgt für euch. Für die kommende Woche nehme ich mir vor, mich immer mal wieder an die Fürsorge Gottes zu erinnern, der mir und euch und ihnen zusagt: Vertrau mir und wirf deine Sorgen auf mich, ich sorge für dich. In und am Gottesdienst arbeiten wieder viele Menschen mit. Die Musik, die Technik, die Organisation drumherum. Beten wird Juliana und Predigen wird Michael Kehrberger. Euch allen schon einmal ganz herzlichen Dank. Mein Name ist Renate Flohr, ich werde Sie durch den Gottesdienst leiten. Einladung zu singen. Wer hat heute Geburtstag? Dann singen wir gerne ein Lied. Heute ist der 24. September. Warte mal. Schade, keiner. Dann wollen wir uns jetzt Zeit nehmen, Gott anzurufen mit Liedern, mit Gebeten und wir gehen mit dem angezogenen Lied.
Thank you. Thank you. Wir beten. Hier bin ich, klein vor deiner Herrlichkeit. Deine Gnade hat mich befreit. Hier bin ich, kenne meine Sünde gut, doch du machst mich rein durch dein Blut. Ich bin hier, Gott, vor dir und erkenne, dass ich klein bin. Auch wenn ich vor der Welt oft die Maske eines Riesen trage. Hier bin ich, Gott, und ich kenne meine Sünde gut. Ich weiß, wofür ich mich schäme, und ich weiß, was niemand wissen darf. Hilf mir, Herr, frei zu werden. Die Chance dazu liegt auf Golgatha. In der Stille bekenne ich dir, was mich von dir trennt. Herr, erbarme dich, Kyrie eleison. Der Psalmbeter hat es erfahren und singt: Ich aber traue darauf, dass du so gnädig bist. Mein Herz freut sich, dass du so gerne hilfst. Ich will dem Herrn singen, dass er so wohl an mir tut. Gott in der Höhe sei Lobpreis und Ehre.
Die Schriftlesung steht in Lukas 18, in den Versen 18 bis 27. Und es fragte ihn ein Oberer und sprach: Guter Meister, was muss ich tun, damit ich das ewige Leben ererbe? Jesus aber sprach zu ihm: Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. Du kennst die Gebote: Du sollst nicht Ehe brechen, du sollst nicht töten, du sollst nicht stehlen, du sollst nicht falsch Zeugnis reden, du sollst deinen Vater und deine Mutter ehren. Er aber sprach: Das habe ich alles gehalten von Jugend auf. Als Jesus das hörte, sprach er zu ihm: Es fehlt dir noch eines. Verkaufe alles, was du hast, und gib's den Armen. So wirst du einen Schatz im Himmel haben. Und komm und folge mir nach. Als er das aber hörte, wurde er traurig, denn er war sehr reich. Als Jesus aber sah, dass er traurig geworden war, sprach er: Wie schwer kommen die Reichen in das Reich Gottes. Denn es ist leichter, dass ein Kamel durch ein Nadelöhr gehe, als dass ein Reicher in das Reich Gottes komme. Da sprachen die, das hörten: Wer kann dann selig werden? Er aber sprach: Was bei den Menschen unmöglich ist, das ist bei Gott möglich. Im 1. Timotheus heißt es, Gott will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Halleluja. Mit allen Christen auf der Welt wollen wir das Glaubensbekenntnis sprechen und ich bitte Sie dazu aufzustehen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist. Geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage aufgestanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, die Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Einen ganz herzlichen Dank für die Kollekte, die wir im letzten Gottesdienst zusammengelegt haben. Sie betrug 699,91 €. Ich sage jetzt einfach mal 700 €. Herzlichen Dank dafür. Wir sammeln natürlich auch heute im Gottesdienst. Und während des folgenden Liedes wird die Klingelbeutel-Kollekte gesammelt für das evangelische Bibelwerk im Rheinland. Das ist ja ein Werk, das ganz vielfältige Aufgaben erfüllt ist. Lädt Jugendgruppen, Schulklassen ein, um ihnen die Bibel in vielfältiger Form nahezubringen. Es macht Freizeiten, es sorgt für Bibelübersetzungen in vielfältiger Form. Es sorgt für Alphabetisierungskurse und Schulungsprogramme. Also ein großes Programm und ich denke, das ist eine ganz tolle Sache, für die wir spenden können. Die Ausgangskollekte ist bestimmt für Aufgaben im Bereich der Union evangelischer Kirchen. Und zwar für die Stiftung für kirchliche Baudenkmäler. Kirchen sind mehr als ein Denkmal. Die großen Kirchen prägen halt immer noch unser Stadtbild. Und der Aufwand, solche Kirchen zu erhalten und zu sanieren, ist hoch. Viele Gemeinden schaffen das einfach nicht. Und deswegen gibt es eine EKD-weite Stiftung zur Bewahrung kirchlicher Baudenkmäler. Dafür wollen wir beim Ausgang sammeln. Und jetzt singen wir das Lied.
Heiliger Geist, schenk du uns einen wachen Geist. Schenk uns ein Wort für unser Herz. Amen. Eine Persönlichkeit in leitender Funktion, ein Mann mit Geld, ein frommer junger Mann kommt zu Jesus und fragt ihn eine wichtige Frage. Ja, eine Frage, die aufs Ganze geht. Was muss ich tun, damit ich das ewige Leben bekomme oder ererbe? Diese Szene muss bei den Jüngern, die dabei standen, ordentlich Eindruck gemacht haben. Es scheint, als ob dieser reiche Mann von Jesus so richtig abgewatscht worden ist. Und die Jünger kommen plötzlich selber ins Zweifeln und ganz vorne Petrus. Wenn nicht mal der ins Reich Gottes kommt, wie sieht es dann mit unserer Zukunft aus? Wie ist es dann mit uns? Und dann folgt unser Predigttext in Lukas 18, die Verse 28 bis 30. Petrus nimmt seinen ganzen Mut zusammen. Da sprach Petrus: Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wiederempfange, in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Erstens, was bringt's, das Christsein? Petrus' Frage könnte genauso gut eigentlich auch meine Frage sein. Was bringt das eigentlich, das Christsein? Was bringt es mir, dass ich, seitdem ich 18 bin, jeden Sommer in irgendwelchen Freizeithäusern verbringe und auf irgendwelchen dünnen Schaumstoffmatratzen verbringe? Was bringt es dir, dass du einmal im Monat von 18 Uhr bis 23 Uhr im Presbyterium sitzt und am Ende des Abends auch noch mit mehr Aufgaben nach Hause gehst? Was bringt es dir, dass du vielleicht Woche für Woche hier im Sonntaggottesdienst das Café draußen schmeißt? Was bringt es dir, dass du dich vielleicht 2011 ganz besonders in die Renovierung vom Haus für Heckinghausen eingebracht hast? Was bringt es dir, dass du dich vielleicht unter der Woche im Café Johannes einbringst? Hat es sich gelohnt? Hat es sich gelohnt, dafür die Zeit einzusetzen? Aber Moment, kann ich überhaupt diese Frage so stellen? Siehe, wir haben, was wir hatten, verlassen und sind dir nachgefolgt. Habe ich wirklich was verlassen? Hat mich meine Nachfolge an Jesus wirklich etwas gekostet? Ich meine, wir sind hier in Mitteleuropa und wir können unseren Glauben einfach so ausleben. Wir leben in einer Demokratie, heute ganz besonders wichtig. Und wir haben Religionsfreiheit. Wir können das einfach so tun, ohne etwas dafür aufzugeben. Und dennoch gibt es diese Bereitschaft, etwas aufzugeben in unserer Gesellschaft. Da ist zum Beispiel der Manager, der in Berlin wohnt und in München arbeitet, der unter der Woche seine Familie und ja sein Haus verlässt, um in München tätig zu sein. Oder da ist die Studentin oder der Student, der studiert hat und jetzt gibt es die Stelle nur in einer ganz bestimmten Stadt, wo sie arbeiten kann. Und sie lässt ihre Familie, ihre Freunde, alles hinter sich und zieht in eine neue Stadt für diesen Job. Geht es also um Prioritäten? So ähnlich war das bei den Jüngern auch. Auch sie sind von zu Hause weggegangen. Sie haben das verlassen. Aber sie waren auch nicht aus der Welt. Das darf man sich auch nicht so vorstellen. In Lukas 4 können wir lesen, dass Jesus und Petrus und die ganzen Jünger dann nochmal bei Petrus zu Hause waren. Also nicht aus der Welt. Und doch sind die Jünger dem Ruf Jesus gefolgt. Und zu diesem Zeitpunkt wussten sie nicht, auf was oder auf wen sie sich einlassen. Und trotzdem sind sie ihm gefolgt, haben sich auf ihn verlassen? Wir können also die Frage genauso stellen, wie die Jünger das auch gemacht haben. Jesus verurteilt Petrus nicht und Jesus verurteilt uns auch nicht, wenn wir diese Frage stellen, sondern geht auf diese Frage ein und gibt eine offene Antwort. Er aber sprach zu ihnen: Wahrlich, ich sage euch, es ist niemand, der Haus oder Frau oder Brüder oder Eltern oder Kinder verlässt, um des Reiches Gottes willen, der es nicht vielfach wiederempfange in dieser Zeit und in der kommenden Welt das ewige Leben. Mit dieser Frage packt mich der Text ganz persönlich. Welche Rolle spielt der Glaube in meinem Leben? Wie wichtig ist mir der Glaube in meinem Leben? Oder einfach gesagt, was bringt's? Was bringt mir dieser Glaube an Jesus? Welche Vorteile habe ich davon? Jesus sprach zu Petrus und zu den Jüngern: Es ist niemand, der nicht vielfach empfange in dieser Zeit und dann das ewige Leben. Jesus vertröstet also nicht irgendwie auf die Ewigkeit und sagt: Naja, wenn du mir jetzt nachfolgst, dann wird es jetzt zwar hart in dieser Welt und du musst auf einiges verzichten und die ganzen Regeln befolgen, aber dann, ja, in Ewigkeit, da wartet das ewige Leben. Ja? Also das macht Jesus hier nicht. Meint Jesus dann damit, wir können tauschen? So nach dem Motto: Okay, also ich gebe mein Haus auf oder meine Familie, meine Geschwister und bekomme dafür das ewige Leben, so nach dem Motto: Wenn ich das aufgebe, dann bekomme ich das. Vielleicht hat dieses Verlassen und das Empfangen auch noch eine weitere Dimension. Der Schlüssel liegt in dem Ziel, in der Bedingung, um des Reiches Gottes willen. Doch wie genau sieht es aus? Ist es dann ein Wenn-Dann-Prinzip? Also ich tausche einfach. Mein zweiter Punkt ist einfach lassen. Mit der Frage der Pharisäer beginnt Lukas: Wann kommt das Reich Gottes eigentlich? Und dann macht er weiter mit der Frage: Wer kann in dieses Reich Gottes gelangen? Es sind nicht die Pharisäer, die sich auf ihr Wissen und ihre Leistung verlassen, sondern in dem Kapitel sagt er, es sind die Kinder, die sich von ihm beschenken lassen. Es sind auch nicht die, die sich auf das Geld oder das Materielle verlassen, sondern, also es ist nicht der reiche Jüngling, der sich auf Materielles verlässt, sondern es sind die, die loslassen. Also es sind die Jünger, die auf Gott vertrauen, die in das Reich Gottes kommen. Für Jesus ist das Verlassen kein Wenn-Dann-Prinzip. Und es ist keine Leistung, die zu erbringen ist. Für ihn ist es frei davon. Im Wasser, da müssen wir nonstop schwimmen, um an der Oberfläche zu bleiben. Ja, also sobald wir irgendwie aufhören und still werden, dann gehen wir im Wasser unter. Es sei denn, irgendwann als Kind haben wir mal gezeigt bekommen, wie es funktioniert, indem wir uns auf den Rücken legen und die Arme weit ausbreiten und ein Hohlkreuz machen und dann trägt uns das Wasser. Dann müssen wir nicht die ganze Zeit schwimmen, um an der Oberfläche zu bleiben. Wir müssen nichts leisten. Die Pharisäer, der reiche Jüngling, jetzt Petrus, und auch ich selber merke, dass ich es aus eigener Kraft nicht schaffe. Unsere eigenen Motive stimmen nicht. Jesus erschüttert unseren Glauben an unsere Leistungsfähigkeit. In der Tiefe unseres Menschseins haben wir unsere Stärke eben nicht im Leisten, sondern im Empfang. Auch wenn wir das überall anders lernen, sehen und hören. Jesus stellt dieses Prinzip auf den Kopf. Unsere Stärke liegt im Empfangen. Es ist uns möglich, uns als beschenkte Menschen zu verstehen. Aber oft halten wir das nicht aus. einfach zu empfangen, uns beschenken zu lassen. Dann müssen wir irgendwas mit unserer Leistung ja wieder zeigen, dass wir auch etwas können. Wir versuchen es auszugleichen. Und das bekommt man überall mit. Mir ging das so, vor allem in der weiterführenden Schule, dann von der Grundschule im Gymnasium, war das dann so, ja, wenn du dich anstrengst, dann schaffst du das. Wenn du dich nur richtig anstrengst, dann schaffst du das. Es ist uns unmöglich, uns als beschenkte Menschen zu verstehen. Wir halten das nicht aus. Aber an dieser Geschichte vom reichen Jüngling sollen wir entdecken, dass das ewige Leben ein Geschenk ist und bleibt. Und damit wir dieses Geschenk annehmen und ergreifen können, schenkt Gott Armen und Reichen den Glauben. Dieser Glaube führt uns in die Nachfolge. Er lässt uns Jesus hinterhergehen. Und dieser Glaube schenkt uns Barmherzigkeit. Mit uns selber und mit den Menschen um uns herum. Gott ist ja barmherzig mit dem, was uns unmöglich ist, heißt es dann in Vers 27. Gott macht es möglich, was unmöglich ist. In Psalm 23 heißt es ganz zum Schluss, Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Ist es das, was Jesus meint? Wir werden es vielfach empfangen. Das war auch ein Aspekt von Nachfolge ganz am Anfang des Jahres beim Gemeindemitarbeiterwochenende. Wir dürfen die Gottesherrschaft in unserem Leben zulassen. Wir müssen nichts dafür leisten. Und dann können wir erleben, wie Unmögliches möglich wird. Dann wird plötzlich das möglich, dass wir unseren Reichtum teilen. Dass ich sage, ich bin bereit, 75 Euro im Monat für Dinge zu spenden, die mir wichtig sind. Dann ist es möglich, dass ich meine Zeit einbringe, obwohl sie knapp ist. Ich merke, wenn ich anfange zu teilen, dass ich es vielfach zurückbekomme. Vieles in unserer Gemeinde wäre nicht möglich, wenn Gott nicht immer wieder Unmögliches möglich machen würde. Wahrscheinlich auch nicht, dass ich heute Morgen hier stehen würde. Nachfolge bedeutet lassen. Loslassen, was eigentlich unser Eigentum ist. Aber Nachfolge bedeutet auch mich verlassen. Nachfolge bedeutet mich verlassen, auf Jesus zu vertrauen. Das ist diese Doppeldeutigkeit von verlassen. Ich verlasse mich selbst und verlasse mich auf Jesus. Wer selbst Gottes Erfahrungen machen will, muss auch ein Wagnis eingehen. Wir fordern unseren Glauben durch Taten heraus. Und mal bedeutet das etwas von seinem Besitz vielleicht zu teilen. Mal bedeutet das eine Sache anzupacken, obwohl es in dieser Woche wirklich eng ist. Und mal bedeutet das vielleicht zu warten. Und mal einen neuen Weg einzuschlagen. Vertrauen, das lässt sich nicht irgendwie speichern, das lässt sich nicht anhäufen. Das lässt sich nicht in einer Scheune sammeln und dann, wenn wir es brauchen, holen wir es raus, so als ob es unser Glaubensbesitz wäre. Man kann nicht sagen, jetzt bin ich schon viele Jahre in der Nachfolge und ich habe Vertrauen angesammelt und jetzt habe ich endlich Ruhe. Nein, wir können Vertrauen immer nur in dem Moment gewinnen, in dem wir es nötig haben. Vertrauen können wir nur in dem Moment gewinnen, wenn wir es nötig haben. In dem Moment, wo wir uns selbst verlassen und uns auf Gott verlassen. Ich klettere ziemlich gerne und beim Klettern gibt es so eine Variante des Vorstiegs. Das heißt, man ist nicht von oben gesichert, sondern man ist immer nur so weit gesichert, wie man gerade klettert. Und es gibt dann immer wieder Punkte, wo man über den eigenen Sicherungspunkt hinausklettert. Und dann braucht es Vertrauen. Da klettert man 2-3 Meter über den letzten Sicherungspunkt hinaus und dann nimmt man etwas Seil, das gibt der Partner raus und in diesem Moment, wenn man dann loslässt, wenn man nicht den richtigen Halt hätte, dann würde man diese 2-3 Meter, die man über die letzte Sicherung geklettert ist, plus das Seil, was man gerade rausgeholt hat, nach unten fallen. Da ist Vertrauen nötig auf das Material, auf seinen Partner und auf das eigene Können. Aber das lässt sich nicht vorher anhäufen, das lässt sich nicht speichern, sondern das passiert in diesem Moment. Und dann kann man darauf vertrauen und den nächsten Zug machen und es hält. Man ist wieder gesichert. Vertrauen, das ist Glaube. Im Griechischen ist das ein und dasselbe Wort. Dort, wo in der Bibel von Glaube die Rede ist, könnten wir auch von Vertrauen sprechen. Unsere Glaubensbeziehung zu Gott ist eine Vertrauensbeziehung. Deshalb brauchen wir beides. Das Lassen und das Verlassen. Amen. Wir singen zusammen vor dir. Vor dir kommt mein Herz zur Ruhe. Vor dir atmet meine Seele auf. Vor dir fallen meine Masken ab. Vor dir werden meine Sorgen klein. Vor dir werden meine Wunden heil. Vor dir mache ich meine Fäuste auf. In deinem Licht will ich leben und deinen Willen tun. Deinen Wegen folgen, dir mein Leben anvertrauen. Das ist es, was durch Nachfolge möglich wird, wenn wir ja Gottes Gegenwart in unserem Leben zulassen und uns auf ihn verlassen.
Thank you.
Es gibt eine ganze Reihe Dinge, die Sie wissen sollten. Im Anschluss an den heutigen Gottesdienst ist unsere Gemeinschaft noch nicht zu Ende, sondern wir laden Sie ein von 11:30 bis 13:30 zum Mittagessen im Café Johannes zu gewohnt günstigen Preisen. Da gibt es heute auch den Kaffee, den gibt es heute hier nicht. Also Sie können auch nur zum Kaffeetrinken runterkommen, ist klar. Freitag, den 29.09. gibt es um 17 Uhr einen ökumenischen Stadtfrauengottesdienst. Da sollte eigentlich ein Prospekt am Ausgang liegen. Ich habe ihn noch nicht gefunden. Vielleicht müssen wir gemeinsam noch mal suchen. Am Samstag, dem 30. September, gibt es von 12 bis 17 Uhr im Haus für Heckinghausen das Apfelfest zum Erntedank. Frei nach Martin Luther. Und wenn die Welt morgen unterginge, würde ich heute noch mein Apfelbäumchen pflanzen. Da gibt es kreatives, spielerisches, gegrilltes, gebackenes, einen Marktstand mit Köstlichkeiten, Schneewittchen einmal anders, um 14 Uhr, das sollte man sich merken, Adam und Eva live, Tango, Musik und Tanz von 15 bis 16 Uhr. Also ganz breites Spektrum. Nächsten Sonntag, am 1. Oktober, gibt es wie immer um 10.30 Uhr hier im Paul-Gerhardt-Haus einen Gottesdienst mit Vorstellung der Konfirmanden. Die Predigt hält Pastorin Hildegard von Bauer. Das Abendmahl feiern wir dann eine Woche später am 8.10. Dann gibt es ein Kirchenmusikfest. Eine ganz tolle Sache. Anlässlich des diesjährigen Reformationsjubiläums findet am 3.10., am Tag der Deutschen Einheit, in der Friedhofskirche in Elberfeld von 14 bis 19 Uhr ein Kirchenmusikfest im Rahmen der landeskirchlichen Reihe 500 Jahre Reformation im Spiegel der Kirchenmusik statt. Das Motto, ich bin vergnügt, erlöst, befreit, feiert der Kirchenkreis Wuppertal die Reformation mit einem bunten Kirchenmusikfest, ein Fest der Begegnung, also ganz im Sinne der Reformation. Es musizieren Wuppertaler Gemeindeköre, die Wuppertaler Kurrende, die Mädchenkurrende, die Kinderchöre, Bläser- und Instrumentalgruppen und so weiter. Die erste Stunde ist den Gospelchören gewidmet. Dann führen die Kinderchöre mit den Kurrenden das Musical Der falsche Ritter szenisch auf. Hört sich gut an. Da geht es nämlich um eine Geschichte über Martin Luther, den falschen Ritter, der mit Worten statt mit Waffen für den Glauben kämpft. Und es gibt Gemeindechöre und Bläser. Also, wenn Sie Lust darauf haben, herzliche Einladung vorbeizuschauen. Und es gibt ausgelegte Flyer, hoffe ich. Dann haben Karin, wo sitzt sie denn? Ah, da. Und der Michael noch eine Abkündigung.
Ja, ich möchte Sie und euch ganz herzlich zum Hirsch einladen. 14.10. starten wir hier im Café Johannes mit Kaffee trinken. Herzliche Einladung. Und danach gehen wir dann ins CVM-Haus. Dort werden wir dann den Nachmittag zusammen mit Daniel Harter verbringen. Daniel Harter ist ein Singer-Songwriter und am Abend wird es dann noch ein Konzert mit ihm geben. Herzliche Einladung, 14.10. einen ganzen Samstag miteinander zu verbringen.
Die nächste Einladung. Wer Lust hat, am Donnerstag, jetzt Donnerstag, den 28. September, in den Seniorentreff zu kommen, um 15 Uhr, ist herzlich eingeladen. Da gibt es einen Vortrag zum Thema Magen-Darm-Gesundheit. Natürlich mit Kaffee und Kuchen, wie sich das gehört. Die neue Heckinghauser Apotheke wird das für uns ausrichten. Also wer Interesse hat, kommt vorbei.
Dann gibt es einfach noch zu sagen, für alle die, die gerne Abschied nehmen möchten, von Herrn Bröcker. Er wird am Dienstag um 10 Uhr auf dem Norrenberg beerdigt.
Wir wollen für Dank und für Bitte aufstehen, wem es möglich ist. Vater im Himmel, hab Dank für alle Ehren- und Hauptamtlichen in unserer Gemeinde. Wir sind so reich mit ihnen gesegnet. In so vielen Bereichen unterstützen sie uns und wir profitieren davon. Wir bitten dich für Segen und Schutz, Herr, für Führung. Wir bitten dich um Gesundheit und Freunde in den schönen und traurigen Stunden dieser Menschen. Hab Dank, dass du uns mit ihnen segnest. Und Vater, wir danken dir dafür, dass heute in Deutschland ein Tag ist, an dem wir mitbestimmen können darüber, wie die Zukunft in unserem Land auch aussehen soll. Wir danken dir dafür, dass wir hier in Freiheit leben, Religionsfreiheit und so viele andere Freiheiten. Und wenn wir an Freiheit denken, Herr, dann schauen wir mit Sorge auch auf Länder wie die Türkei, die gerade Stück für Stück die Grundpfeiler der Demokratie zurückbaut. Und dann denken wir an Menschen, die dort zu Unrecht eingesperrt sind. Ich nenne stellvertretend den Journalisten Denis Yücel, der seit Wochen, sehr, sehr vielen Wochen darauf wartet, Rechtsbeistand zu bekommen. Aber auch so viele andere Namenlose. Und mit Sorge blicken wir auch auf den wachsenden Rechtspopulismus in unserem Land her. Wir bitten dich, öffne uns die Augen und lass uns nicht vermeintlich einfachen Antworten trauen. Jesus, du hast gelehrt, in der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost, denn ich habe die Welt überwunden. Und wir bitten dich, dass wir Christen und Kirchen in dieser Welt ein Zeugnis sein können, Herr, für die Vergebung in dir und das ewige Leben. Und mit Sorge schauen wir auch auf den Konflikt zwischen den USA und Nordkorea und bitten dich, Herr, für viele weise Stimmen, für viele laute diplomatische Stimmen. Und wir bitten dich um Konfliktentschärfung und Besonnenheit auf beiden Seiten. Und all das, was uns sonst noch berührt, fassen wir zusammen in dem Gebet, das du uns gelehrt hast. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns.
Ich möchte Ihnen gerne noch den Segen Gottes zusprechen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht über dich und gebe dir Frieden. Amen. Wir singen zusammen das Segenslied und bleiben dafür stehen.